Wenn man da so vorne wie ich in der ersten Reihe sitzt, dann dreht man immer so zwischendurch den Hals um und guckt, wie viele Leute sind da, kommen noch einige, ist es voll, wird es überhaupt voll, sind wenige da heute, und ich muss sagen, von hier oben hat man auf jeden Fall einen besseren Blick als vorne in der ersten Reihe, und ich freue mich wirklich, dass es doch ziemlich voll ist. Man sieht, wie viele da sind, und man sieht auch, wie viele zu Hause vorm Fernseher jetzt sitzen, aber ich möchte dir einfach sagen, es ist nicht schlimm, eine Folge gute Zeiten, schlechte Zeiten zu verpassen. Ich hoffe und wünsche, dass du auch hier gute Zeiten erleben wirst. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch einmal aufmerksam darauf machen, dass ich Gebetskarten vorne im Flur auf dem Tisch habe, und ihr dürft ihr gerne mitnehmen. Und das ist immer ein gutes Gefühl zu wissen, wenn man vorne steht, die Beter stehen auch vorne. Auch wenn ihr nicht so nervös sind wie ich, da habt ihr es besser um einiges, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl zu wissen, da sind Leute, die unterstützen einen im Gebet. Ja, das Thema von heute Abend lautet: Wie kriege ich die Kurve? Und ich glaube, diese Frage hat sich vielleicht manch einer schon im Leben gestellt, wie er die Kurve kriegt, oder man hat es vielleicht schon von manch einem gehört. Und das sagt man eigentlich nur immer dann, wenn man genau weiß, so kann es im Leben eigentlich nicht weitergehen. Also du hast irgendeinen Punkt im Leben erreicht und du weißt eigentlich ganz genau, ich muss jetzt irgendwo diese Kurve kriegen. Es kann eigentlich in meinem Leben nicht so weitergehen, ich muss da versuchen, irgendwie etwas zu ändern. Das heißt, du musst vielleicht versuchen, irgendwo in einem Bereich deines Lebens einen Wendepunkt einzubauen. Und genau das ist das, was die meisten Menschen eigentlich tun. Die Menschen, die so denken, die genau wissen, ich muss irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Kurve kriegen, ich muss irgendwie versuchen, einen Wendepunkt in irgendeinem Bereich meines Lebens zu finden, das sind meistens Menschen, die irgendwo tief unglücklich sind. Das sind meistens Menschen, die an einem Tiefpunkt in ihrem Leben gelangt sind und eigentlich möchten, dass dieser Lebenspunkt, dass dieser Tiefpunkt aufhört, dass dieses Leben sich vielleicht irgendwie ändert. Und dann fängt der Mensch aus eigener Kraft an, irgendwelche Bereiche in seinem Leben durchzuleuchten, und er versucht, diese Lebensbereiche zu ändern. Das kann beispielsweise ziemlich klein und harmlos anfangen mit einer anderen Frisur. Habe ich mir auch irgendwann mal gedacht, habe es dann auch getan, und es hat sich einiges geändert. Ich stehe morgens auf, ich gucke in den Spiegel und ich weiß, ich sehe trotzdem gut aus, obwohl ich nichts oben gemacht habe. Ich brauche keinen Kamm, ich brauche keinen Föhn, aber es war, muss ich sagen, keine große Veränderung in meinem Leben. Dann siehst du manchmal irgendwelche Frauen, die haben meistens längere Haare als ich und die können schon ein bisschen mehr aus der ganzen Sache machen. Und da siehst du manchmal wirklich, wenn die beim Friseur waren, ordentlich Geld auf den Tisch gelegt haben, dann sieht das plötzlich total anders aus. Und manchmal denkst du, da steht ein neuer Mensch vor dir. Ich habe auch mal eine gesehen, die kannte ich von damals, und sie hatte eine andere Frisur, als wie sie es sonst hatte, und ich habe sie eigentlich gar nicht erkannt. Das heißt, diese Frau hat auch irgendeinen Wendepunkt in ihrem Leben eingebaut. Und dann kannst du noch ein bisschen mehr vielleicht machen aus deinem Leben. Dann beschließt vielleicht der ein oder andere, ich möchte mal ins Fitnessstudio gehen. Ich bin mit mir, mit meiner Figur, bin ich eigentlich nicht zufrieden. Und dann geht man ins Fitnessstudio und versucht dort auch irgendwie vielleicht einen Wendepunkt ins Leben zu bekommen. Vielleicht ist manch einer unglücklich und denkt, Mensch, so wie ich aussehe, interessiert sich wahrscheinlich kein Partner für mich, also wird es schwer zu finden, und ich versuche mal, diese Sache durch das Fitnessstudio zu ändern. Dann gibt es Menschen, die sagen, weißt du, das bringt mir alles gar nichts, ich möchte mal eine große Veränderung in mein Leben. Ich möchte mal irgendwo eine Kurve kriegen und ich möchte meinen Beruf aufgeben, den ich momentan mache, und ich will ein Studium anfangen. Das habe ich mir damals auch gedacht, ich wusste ganz genau, Christian, wenn du an diesem Arbeitsplatz bleibst, wo du jetzt bist, wenn du jetzt diesen Vertrag unterschreibst, den der Personalchef dir gegeben hat, dann wirst du bis zur Rente dort arbeiten. Und ich habe einen Wendepunkt in mein Leben eingebaut und ich habe diesen Vertrag nicht unterschrieben. Manch einer denkt sich vielleicht, weißt du, das alles reicht mir gar nicht. Ich muss einmal ganz irgendwo weg. Ich muss ganz von vorne anfangen. Ich muss mal wirklich versuchen, einen gewaltigen Wendepunkt in meinem Leben zu kriegen. Und dann kann es sein, dass manch einer dort, wo er jetzt wohnt, seine Zelte abbricht und irgendwo ganz woanders hinzieht und meint, er fängt nochmal ganz von vorne an. Und dann gibt es Leute, die sagen, du, in der Ehe, das ist alles gar nicht so, das ist auch gar nicht mein Traumpartner, den ich habe. Ich möchte da mal einen großen Wendepunkt einbauen und ich möchte mir einen neuen Partner suchen. Ich möchte eine neue Ehe beginnen. Und das Problem bei dem Ganzen ist, das haben wir vorhin auch in der Einleitung gehört, es sind Wendepunkte, die 360 Grad betragen. Das heißt, man kommt eigentlich im Leben wirklich gar nicht weiter. Weil das Problem ist, du kannst irgendwelche Situationen ändern, du kannst deinen Wohnort wechseln, du kannst die Frisur ändern, aber du kannst dein Leben vielleicht doch gar nicht ändern. Und ich möchte mal heute, dass wir uns eine Person aus der Bibel anschauen, und ich behaupte mal, das ist einer der elendigsten und es ist einer der bemitleidenswertesten Personen, die das ganze Testament mit sich bringt. Und wenn wir diesen Menschen einmal anschauen, dann können wir wirklich sagen, es ist ein Mensch, der einen gewaltigen Wendepunkt in seinem Leben braucht. Es ist ein Mensch, wenn der die Kurve nicht kriegt, der wird elendig zugrunde gehen. Und ich mache dir jetzt mal eine Herausforderung. Ich möchte zwischen dir und dieser Person einige Gemeinsamkeiten finden. Also ich werde gleich mal vorlesen, was ausschlaggebend ist für diese Person. Und ich möchte dann nach dieser Predigt, möchte ich dir mal deutlich machen, ob vielleicht die Möglichkeit besteht, dass du irgendwo Gemeinsamkeiten mit diesem Menschen hast. Und ich möchte jetzt mal, dass wir einen Blick in die Bibel hineinschauen. Ich werde dir das jetzt mal vorlesen. Und für alle, die eine Bibel dabei haben oder irgendwie mitschreiben, ich sage auch immer die Stellen, worum es da eigentlich geht. Ich lese mal vor, Lukas Kapitel 8, Verse 26 und 27. Und Jesus und seine Jünger, sie fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, die Galiläa gegenüberliegt. Und als Jesus Christus an das Land trat, da begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, und dieser Mann hatte böse Geister in sich. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr, und er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, zum Glück, diese Predigt spricht mich nicht an. So ein Mensch bin ich eigentlich nicht. Also ich kann mich mit dieser Person nicht vergleichen. Ich möchte, dass wir uns mal drei konkrete Punkte anschauen, um zu gucken, kann es vielleicht doch Gemeinsamkeiten auch in deinem Leben geben. Also das war ein Mensch, der hatte ein absolut kaputtes Leben. Das war ein Mensch, den niemand beneidet hat. Das war ein Mensch, der vielleicht von anderen bemitleidet wurde. Und das war ein Mensch, über den man sagen muss, es muss sich radikal in seinem Leben was ändern. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an, den möchte ich mal rausnehmen. Die Bibel sagt, er hatte keine Kleider. Also dieser Mensch ist nackt gewesen. Und Nacktheit, ich mache jetzt einfach mal diese Aussage, Nacktheit hat immer etwas mit Sünde zu tun. Und ich möchte dir jetzt mal deutlich machen, woher ich das nehme. Ich lese mal eine Stelle vor aus dem Alten Testament, die steht ziemlich am Anfang. 1. Mose Kapitel 3, Verse 9 und 10. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich vor dir versteckt. Das ist ziemlich interessant. Der Mensch Adam hat sich vor Gott versteckt, weil er nackt gewesen ist. Und ich glaube, in diesem Fall ist es ein großer Vorteil, wenn du Kleidung irgendwo in deiner Nähe hast. Und ich denke, wir kennen alle diesen Spruch, Kleider machen Leute. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir mal Folgendes vor. Es gibt ja Menschen, die leben auf der Straße. Es gibt Menschen, die sind in der Gesellschaft irgendwie gescheitert. Und jetzt lebt da einer auf der Straße, sieht völlig verwahrlost aus. Seine ganzen Klamotten sind dreckig, sind schmutzig, das stinkt ein wenig. Er ist völlig unrasiert und er sieht eigentlich ziemlich schlimm aus. Und jetzt fährt an diesem Mensch ein reicher Mann vorbei. Aus seinem großen, dicken Mercedes, aus seiner S-Klasse schaut er ruhig. Schaut er durch und er sieht jetzt diesen Menschen. Und er denkt sich, Mensch, das ist eigentlich traurig, dass er so ein Leben hat. Weißt du was? Ich werde ihn mal zu mir nach Hause einladen. Jetzt lädt dieser reiche Mensch diesen Armen zu sich nach Hause ein. Er lässt ihn das Badezimmer benutzen. Dieser Mensch wäscht sich, er rasiert sich. Und dann kriegt er von diesem reichen Menschen seinen Anzug geschenkt. Einen großen, teuren Anzug, sagen wir mal, er kostet 5.000, 6.000 Euro, sieht doch richtig gut aus. Dieser reiche Mann gibt ihm auch tolle Klamotten, eine goldene Uhr, eine goldene Kette, tolle, wunderbare Schuhe. Und dann geht dieser Mensch, der eigentlich kein Geld hat, der überhaupt nicht reich ist, er geht mit diesen tollen Klamotten spazieren. Und dann geht er beim Porsche-Händler vorbei und er sieht von außen einen wunderbaren Wagen, einen Porsche. Und er weiß, ich werde nie wieder die Gelegenheit bekommen, in diesen Wagen zu sitzen. Und jetzt geht er in dieses Geschäft rein. Der Autoverkäufer sieht ihn und denkt sich, wow, da kommt ein reicher Mann. Er hat einen teuren Anzug im Wert von 5.000 Euro. Er hat eine goldene Uhr. Er sieht richtig teuer aus, teurer gekleidet, hat tolle Schuhe. Und jetzt geht dieser obdachlose Mensch, der kein Geld hat, mit seinen tollen Klamotten zu diesem Porsche-Händler und fragt ihn, ob er mal eine Probefahrt mit dem neuen Wagen machen kann. Und dieser Porsche-Händler freut sich riesig, gibt ihm den Schlüssel und denkt sich, heute kann ich einen Porsche verkaufen. Der Obdachlose dreht ein paar Runden, genießt das Ganze, fährt den Tank leer, gibt den Schlüssel ab und sagt, danke, ich überlege mir das und geht weiter. Und der reiche Mann zur selben Zeit, er hat 10 Autos, er hat eine eigene Werkstatt, er bastelt ein wenig an seinen Ferraris rum, er bastelt an seinen Maseratis rum und dann fällt ihm ein, dass ja der neue Porsche rausgekommen ist. Er hat aber nur noch 20 Minuten Zeit, bevor der Laden schließt. Jetzt geht er mit seinem Blaumann, der völlig mit Öl verschmiert ist, zum Porsche-Händler, betritt den Laden und stellt genau dieselbe Frage, die der Obdachlose ihm gestellt hat. Kann ich mal mit dem neuen Wagen eine Probefahrt machen? Was würde dieser Mann wohl sagen? Dieser Porsche-Händler schaut ihn an von oben bis unten und sagt, du kannst mit 2 Meter Sicherheitsabstand von draußen mal in die Scheibe gucken, aber das war's auch, verschwinde bloß von hier. Kleider machen Leute. Mit Kleider kannst du anderen Menschen etwas vormachen. Mit Kleider kannst du etwas darstellen, was du eigentlich gar nicht bist. Mit Kleider kannst du einen wunderbaren Schauspieler spielen. Und es kann sein, dass du vielleicht irgendwo nach außen einen wunderbaren Vater spielst. Aber wenn man deine Kinder fragt, bist du es vielleicht nicht. Es kann sein, dass du nach außen eine tolle, perfekte Ehefrau bist. Aber wenn man deinen Mann fragen würde, kann es sein, dass du das gar nicht bist. Es gibt manche Menschen, die kommen mit irgendwelchen Lügen durchs Leben. Es gibt manche Menschen, die ziehen sich irgendwelche Klamotten an, die stellen irgendetwas im Leben dar, was sie eigentlich gar nicht sind. Und sie meinen mit dieser Lüge, perfekt durchs Leben zu kommen. Und meistens fallen diese Menschen irgendwann bitter auf die Nase. Irgendwann, so sagt es die Bibel, kommt alles ans Tageslicht. Du kannst Menschen irgendetwas vormachen. Du kannst auch dieser Gemeinde etwas vormachen. Es kann sein, dass hier Menschen mitten unter uns sind und in jeder Gemeinde überhaupt die treue Gemeindemitglieder sind, weil sie regelmäßig kommen, aber die Jesus Christus gar nicht treu sind. Es kann sogar sein, dass du eine tolle Predigt machst. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe tolle Predigten gemacht und als ich von der Kanzel gekommen bin, habe ich etwas völlig anderes gelebt, als was ich vorne verkündigt habe. Möchte ich heute nicht machen, dass du daran denkst. Aber es gab diese Zeit in meinem Leben. Es kamen Menschen zu mir, die haben gesagt, Christian, ich finde das toll und klasse, wie du mit Jesus lebst. Und ich hatte überhaupt nicht eine Heilsgewissheit. Ich wusste gar nicht, lebe ich überhaupt noch mit Jesus. Ich konnte Menschen durch mein Verhalten, durch mein Wesen, konnte ich ihnen was vormachen. Aber ich wusste immer, es gibt jemanden, den kann ich es nicht vormachen. Und das ist Gott. Die Bibel sagt in Prediger 12, Vers 14, hör mal genau zu, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist. Ich habe damals in einer Holzfabrik gearbeitet und an dem Arbeitsplatz, wo ich gearbeitet habe, direkt danach sind die Stühle zum Lackierer gekommen. Und wer sich mit dieser Sache ein bisschen auskennt, weiß genau, bevor man etwas lackiert, muss es ziemlich sauber sein. Und das ist meine Aufgabe gewesen an diesem Platz. Und ich hatte auf meinem Arbeitsplatz 2 Halogenscheinwerfer, einen von rechts und einen von links. Und wenn ich aus dieser Höhe diesen Stuhl betrachtet habe, dann sah der eigentlich ziemlich gut aus. Aber ich habe ihn angehoben und ich habe ihn zu den Halogenscheinwerfer hochgetragen und ich musste dann plötzlich erkennen, ich sehe eigentlich ziemlich viele Flecken dort. Und ich weiß, dass ich gerade keine gute Arbeit geleistet habe. Wenn ein Mensch näher zum Licht kommt, zu Gott, dann muss dieser Mensch eigentlich bekennen, an mir sind gar nicht so viele gute Sachen dran, wie ich das bis jetzt eigentlich immer gemeint habe. Und die Bibel sagt, dass wir einmal alle nackt vor Gott stehen werden. Die Bibel sagt, dass du einmal dich für dein Leben vor Gott verantworten musst. Und die Bibel sagt, dass der Mensch Gott nichts vormachen kann, weil Gott eben alles weiß. Es kann sein, dass manch einer wunderbar perfekt mit einer Lüge durchs Leben kommt. Aber steht dieser Mensch einmal vor Gott, so sagt es die Bibel, wird eigentlich alles aufgedeckt. Kleider machen Leute und dieser Mensch stand nackt vor Gott. Dieser Mann, diese jämmerliche Figur aus dem Neuen Testament, hat keine Kleider gehabt. Dieser Mensch ist nackt gewesen und ich glaube, an diesem Punkt sind 7 Milliarden Menschen, die auf dieser Welt rumlaufen, in einer Gemeinsamkeit mit ihm. Wir stehen einmal alle nackt und bloß vor Gott und diesem Gott können wir nichts vormachen. Das ist ein Punkt, den ich von diesem Menschen mal mitnehmen möchte. Er hatte keine Kleider, er ist nackt gewesen. Ich möchte mal den zweiten Punkt möchte ich mal rausnehmen. Die Bibel sagt, er blieb in keinem Hause. Er hatte keine Kleider und er blieb in keinem Hause. Weißt du eigentlich, was ein Haus bedeutet? Ist dir das eigentlich bewusst? Ist dir eigentlich bewusst, wenn du heute diese Versammlung verlässt, dass du in ein Haus gehen kannst? Ist dir das eigentlich klar? Weißt du, was ein Haus bedeutet? Ein Haus bedeutet Schutz. Ein Haus bedeutet Ruhe. Ein Haus bedeutet Frieden. Und ein Haus bedeutet Geborgenheit und Heimat zu haben. Wir haben momentan viele Menschen in Deutschland, die das alles nicht haben. Wir haben momentan viele Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen haben. Wir haben momentan viele Menschen in Deutschland. Wenn wir sie fragen würden, was bedeutet eigentlich Heimat, dann könnten sie es vielleicht nicht beantworten, weil sie eben keine Heimat mehr haben. Diese Menschen wissen vielleicht gar nicht, wo sie hingehen sollen. Diese Menschen wissen genau das, was ich einmal Heimat genannt habe. Das gibt es nicht mehr. Ich musste mein Dorf verlassen. Es ist durch Krieg kaputt gemacht. Und ich habe eigentlich keine Heimat mehr. Und dieser Mensch, so steht es, er blieb in keinem Haus. Er hatte keinen Schutz, er hatte keine Geborgenheit, er hatte keine Heimat. Der Kirchenvater Augustinus hat mal etwas gesagt, ein ganz berühmtes Zitat, das möchte ich mal weitergeben an dieser Stelle. Gott, du hast uns für dich selbst erschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie endlich mal Ruhe finden in dir. Und dieser Mensch hatte keine Heimat, dieser Mensch hatte keine Geborgenheit, dieser Mensch wusste gar nicht, wo er hin sollte. Und ich möchte mal ein Beispiel von mir sagen. Ich habe mich im Alter von 20 für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Und bis zu diesem Alter wusste ich eigentlich gar nicht, was mein Leben wirklich ist. Ich wusste eigentlich gar nicht, was macht mein Leben eigentlich aus. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo möchte ich mit meinem Leben eigentlich mal hin. Ich wusste gar nicht, was ist eigentlich mein Ziel im Leben. Und als ich Jesus Christus kennengelernt habe, als ich mich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden habe, da habe ich Ruhe und Frieden bekommen. Mein Leben spielte sich immer am Wochenende ab, in den Diskotheken. Da war ich bis 5 Uhr morgens, da war ich, ich habe gesoffen, ich habe getanzt, ich musste die neuesten Lieder haben, ich musste die neueste Kleidung haben, ich musste voll mitmachen bei allem. Und wenn ich mal zu Hause war und dort nicht hin konnte, habe ich tiefe Unruhe gehabt. Aber wenn ich auch dort gewesen bin, musste ich feststellen, auch da habe ich Unruhe, auch da habe ich Frieden. Und als ich Jesus Christus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ich habe ein Zuhause gefunden. Ich habe eine gewisse Geborgenheit gefunden, ich habe Ruhe gefunden und ich habe Frieden gefunden. Der Psalmist sagt im Psalm 39, Vers 7, sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Jesus Christus hat immer viele Gleichnisse in der Bibel erzählt. Und Jesus Christus hat Gleichnisse erzählt in der Bibel, um den Menschen eine Sache deutlich zu machen. Und eines der schönsten Gleichnisse und eines der schönsten Geschichten, die wir sehen, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, diese Geschichte ist uns allen bekannt, aber ich möchte sie nochmal hier darlegen auf der Kanzel, weil sie mir so gefällt und weil sie auch in dieses Thema passt. Der verlorene Sohn hat das gehabt, was jeder Mensch sich wünscht. Er hat ein Haus gehabt, er hat eine Geborgenheit gehabt, er hat Ruhe gehabt, er hat Frieden gehabt. Aber irgendwann merkte dieser Mensch, das reicht mir eigentlich nicht. Vielleicht hat er Probleme mit dem Vater bekommen, vielleicht wollte er die Hausordnung nicht einhalten, irgendwas stimmte dort nicht. Und an einem Tag hat dieser Sohn beschlossen, all das, was er hatte, aufzugeben. Und er ist zu seinem Vater gegangen und hat zum Vater gesagt, Vater, gib mir einfach das Geld, was du mir später irgendwann mal vererben möchtest, ich möchte das ganze Geld jetzt haben. Ich weiß nicht, wie der Vater sich gefühlt hat. Ich glaube, er war tief traurig darüber. Und dann hat er vielleicht voller Schmerzen, voller Traurigkeit dem Sohn das ganze Geld gegeben. Und dieser Sohn meinte jetzt irgendetwas Wunderbares zu bekommen. Und er hat gedacht, ich werde jetzt erstmal das ganze Leben genießen. Er hat das Leben genossen mit Frauen. Er hat das Leben genossen mit Alkohol. Vielleicht, wenn er heutzutage leben würde, würde er in Spielotheken gehen. Er würde in Casinos fahren. Er würde bei Pferdewettrennen mitmachen. Er würde sich teure Autos kaufen. Er würde eigentlich all das nehmen, was ein Mensch sich heutzutage wünscht. Und dieser Mensch kommt an einen Tiefpunkt in seinem Leben. Das ganze Geld war weg und er musste auch feststellen, dass die Freunde nicht mehr da waren. Und er musste feststellen, dass er ein sehr, sehr elendiges Leben führt. Er hat sein Essen bei den Schweinen gesucht. Ein Mensch, der alles hatte. Ein Mensch, der ein Zuhause hatte. Ein Mensch, der die Geborgenheit bei dem Vater hatte, hat ganz bewusst alles verlassen. Und er hat einen tiefen Punkt in seinem Leben erreicht. Und die Bibel sagt, Jesus Christus erzählt es so, er ging in sich. Er hat drüber nachgedacht und er muss zu der Erkenntnis gekommen sein, ich habe alles falsch gemacht. Es war eine große Dummheit, dass ich dieses Haus verlassen habe. Und jetzt fällt ihn auf einmal ein, es kann ja die Möglichkeit bestehen, dass ich zurückgehen kann. Es kann ja sein, dass der Vater mich wieder annimmt. Und dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich nur wieder zurück. Ich möchte zurück in dieses Haus. Ich möchte zurück in diese Geborgenheit. Und es kann sein, dass jetzt Leute vor mir sitzen, die einmal diese Geborgenheit hatten. Es kann sein, dass Menschen vor mir sitzen, die einmal zu Hause beim Vater waren und die dieses Haus verlassen haben. Schau an, was dieser Junge macht. Der geht zurück zu seinem Vater und er stellt sich die Frage, nimmt der Vater mich noch einmal an? Kann ich wieder zurück in mein Haus? Kann ich zurück in mein Zimmer? Weißt du, was der Vater getan hat in dieser Zeit, wo der Sohn weg war? Er hat die ganze Zeit zu Hause gewartet. Er hat sich ständig die Frage gestellt, was macht er jetzt? Wird er einmal zurückkommen? Wird er den Weg nach Hause finden? Wird er weg von dieser Welt und wird er zurück zu mir kommen? Und als der Vater diesen Sohn von Ferne sieht, ich weiß nicht, wie das Bild genau aussah, es kann sein, dass er vor seiner Tür stand, es kann sein, dass er in den Horizont geguckt hat und es kann sein, dass er da ganz hinten einen ganz kleinen Schatten gesehen hat. Und der Vater wusste ganz genau, das ist jetzt mein Sohn. Und weißt du, was der Vater gemacht hat? Der Vater ist seinem Sohn entgegengerannt. Und diese Geschichte spielt im Orient ab. Diese Geschichte spielt in der jüdischen Kultur ab. Und damals vor 2000 Jahren in der jüdischen Kultur, da ist ein Vater seinem Sohn nicht hinterhergerannt. Damals in der jüdischen Kultur ist der Vater der Patriarch in der Familie gewesen. Und der Sohn müsste eigentlich auf Knien angekrochen kommen, er müsste dem Vater die Füße küssen und er müsste mit Tränen ihn bitten, wieder in dieses Haus zu lassen. Und dann hätte der Vater sich das vielleicht noch überlegt. Vielleicht hätte der Vater ihm eine Bewährung geschenkt von einem Monat. Ja, wenn du jetzt weiter fleißig arbeitest, kannst du zurück nach Hause. Und Jesus sagt, das hat der Vater nicht gemacht. Der Vater hat sich gedemütigt, er hat die ganzen kulturellen Barrieren beiseite geschmissen und er ist seinem Sohn entgegengerannt und hat ihn in die Arme genommen und hat ihn zurück in das Haus geholt. Der Vater hat sich gedemütigt. Weißt du, wer sich noch gedemütigt hat? Das ist der himmlische Vater gewesen. Und weißt du, wie er das getan hat? Indem er Mensch geworden ist, indem er uns gleich geworden ist, indem er den Thron der Herrlichkeit verlassen hat und indem er auf diese Erde gekommen ist. So hat der Vater sich gedemütigt, damit du wieder zurück nach Hause kannst. Und ich werde das später nochmal erklären. Jesus Christus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dieser Sohn, der kein Zuhause hatte, ist mühselig und beladen gewesen. Und Jesus Christus sagt, du kannst zu mir kommen. Ich mache für dich die Tür zum Haus auf. Es kann sein, dass hier Menschen vor mir sitzen, die manchmal um das Haus des Vaters schleichen, die manchmal über den Zaun gehen, manchmal durchs Fenster schauen, die vielleicht sogar manchmal anklopfen. Aber sobald sie merken, dass der Vater entgegenkommt, ihnen die Tür aufmachen möchte, rennen sie wieder zurück. Tu das heute nicht. Der Vater hat diese Tür für dich aufgemacht durch Jesus Christus. Und der Vater möchte, dass du wieder zurück nach Hause kommst. Er möchte dir wieder diese Geborgenheit geben. Er möchte, dass du dich bei ihm zu Hause wieder wohlfühlst. Die Bibel sagt, dieser Mensch hatte keine Kleider, er blieb in keinem Hause, sondern er ist in den Grabhöhlen gewesen. Also das bestimmte das Leben von diesem Menschen. Und ich lege es mal so aus, er hielt sich in der Nähe des Todes auf. Er hielt sich ganz bewusst in der Nähe des Todes auf und ich möchte dir das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ein junger Mann, der bekommt seinen Autoführerschein und das ist ja der größte Traum von einem jungen Mann, wenn er 18 wird, dass er auf seinen Geburtstag den Autoführerschein abholt. Ich habe es geschafft, bei euch weiß ich das nicht. Und ich habe gedacht, boah, das ist super, klasse, jetzt kommt die große Freiheit. Und dieser junge Mann in dem Beispiel, der ist jetzt auch 18 geworden und er hat diesen Führerschein in der Tasche und jetzt durchforscht er die ganzen Autohäuser. Und er guckt so in sein Portemonnaie und schaut, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Und jetzt sieht er einen wunderbaren schwarzen Sportwagen. Verchromte Felgen, sieht richtig toll aus. Und dann geht er näher und dann schaut er durch die Scheibe und dann sieht er den Preis. Und dann kann er sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Wirklichkeit ist. Und dann sagt der Mensch, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich hat der Autoverkäufer sich vertan. Aber weißt du was, spielt keine Rolle, ich kaufe den Wagen einfach. Dann geht er hin, dann macht er den Vertrag, er kauft das Auto und er steigt in den Wagen hinein und fährt schnell von Hof in der Hoffnung, dass der Autoverkäufer das nicht merkt, dass der Preis wahrscheinlich falsch ist. Und dann fährt er so aus dem Ort und was macht man aus dem Ort? Man schaltet runter in den dritten, man beschleunigt ordentlich, man guckt, wie viel der Wagen drauf hat und dann sieht er eine Autobahnausfahrt. Und das ist ja immer so das Tollste, wenn man gerade ein Auto hat, man fährt auf die Autobahn zu gucken, was bringt der Wagen eigentlich, wie schnell kann ich fahren. Und genau das tut dieser Mann auch. Er fährt jetzt auf die Autobahn und er testet diesen Wagen aus. Und während er so geradeaus fährt, merkt er die ganze Zeit, dass sein Handy klingelt. Ne? Also es ist laut, die Musik kommt und er sieht, sein Handy klingelt und er schielt so auf dieses Display und er sieht, dass es die Telefonnummer von dem Autohändler ist. Der Mann ist natürlich völlig entsetzt und denkt, okay, der hat den Fehler gemerkt, ist völlig egal, ich ignoriere das Ganze und fahre einfach weiter. Dann fährt er weiter und das Handy hört nicht auf zu klingeln. Also stellt er das Handy auf lautlos. Dann fährt er weiter und dann merkt er trotzdem, dass die Beleuchtung des Displays immer angeht. Und er merkt, dass dieser Autohändler ihn die ganze Zeit anruft. Und dann stellt er dieses Handy einfach aus. Das heißt, er bricht jeden Kontakt zum Autohändler ab. Er ignoriert alles, was da passiert. Und irgendwann ist es mal so, wie das leider beim Auto ist, der Sprit geht alle und er sieht dann eine Tankstelle, er fährt dann runter und er tankt dann diesen Wagen und während er bezahlt, kommt der Automechaniker aus der Werkstatt und er sagt zu ihm, sag mal, ist das dein Auto, was da vorne steht? Dieser schwarze mit den verchromten Felgen. Ja, das ist mein Auto, sieht toll aus, oder? Nee, überhaupt nicht, komm mal mit. Und dann gehen die nach vorne an dieses Auto und das sehen die, dass vorne alles durchgerostet ist. Die sehen, dass das Fahrwerk total Schrott ist und die sehen, dass dieses Auto keinen einzigen Kilometer mehr weiterfahren könnte. Und dann sagt dieser Junge etwas ganz Wichtiges. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir dieses Auto niemals gekauft. Der Tod ist die ganze Zeit mit ihm gefahren. Und ich möchte dieses Beispiel jetzt mal auf einen Menschen anwenden, der keine Vergebung der Sünde hat. Die Bibel sagt, ein Mensch, der keine Vergebung in Christus hat, der geht dem ewigen Tod entgegen. Das heißt, ein Mensch, der keine Vergebung hat, der nicht in Frieden mit Gott lebt, der ist eigentlich in dem ewigen Tod. Er könnte jederzeit sterben, er könnte jederzeit umfallen und er wäre auf ewig verloren. Und das ist das bei einem Menschen, der keine Vergebung in Christus hat. Er geht dem ewigen Tod entgegen. Und das ist eigentlich eine schlimme Sache. Aber weißt du, was das Schöne ist? Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihm eine Möglichkeit schenkt, nicht in den ewigen Tod zu gehen. Und weißt du, wie das Ganze möglich ist? Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt. Und dieser Jesus Christus hat Vollmacht. Dieser Jesus Christus hat, als er vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, hat er alle Sünden an dieses Kreuz gemacht und hat dort am Kreuz die Werke des Teufels besiegt. Das ist das, was die Bibel sagt. Jeder Ehebruch, jede Lüge, jede Sucht, jede Gebundenheit von dem Menschen hat Jesus Christus in diesem Augenblick an das Kreuz gebracht und die Bibel sagt, er hat dort am Kreuz alle Werke des Teufels zerstört. Und die Bibel sagt, dieser Jesus Christus hat Vollmacht. Und die Bibel sagt, wer an Jesus Christus glaubt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Dieser Mensch suchte den Tod. Dieser Mensch lebte in der Nähe der Grabhöhlen. Und dieser Mensch hat jetzt die gewaltigste Begegnung, die ein Mensch haben kann. Dieser Mensch bekommt den gewaltigsten, heftigsten, den krassesten Wendepunkt, den ein Mensch auf dieser Welt erleben kann. Dieser Mensch hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Und das ist eine Begegnung, die alles verändert. Es ist eine Begegnung, die dem Menschen völlig neues Leben bringen kann. Und ich möchte jetzt einmal vorlesen, wie sein Leben vor der Bekehrung war, vor der Begegnung mit Christus. Ich habe es gerade gelesen. Und ich möchte dann vorlesen, wie es danach gewesen ist. Und ich möchte, dass du ganz besonders auf diesen Unterschied achtest. Ich lese jetzt nochmals die Verse vor, die ich am Anfang vorgelesen habe, bevor er Jesus Christus kennengelernt hat. Und als er ins Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr, er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Und jetzt auf einmal hat dieser Mensch eine Begegnung mit Jesus Christus. Und jetzt hör mal genau zu, wie sein Leben sich geändert hat. Das lesen wir in Vers 35 im selben Kapitel. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzen zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Dieser Mensch saß auf einmal zu den Füßen Jesu. Dieser Mensch war nicht mehr nackt, dieser Mensch war bekleidet. Dieser Mensch hat sich total verändert. Dieser Mensch hat eine radikale Wende in seinem Leben erlebt. Dieser Mensch hat das größte Ereignis, was ein Mensch erleben kann, erlebt. Er hat Jesus Christus getroffen. Dieser Mensch hat den größten Wendepunkt erlebt, den ein Mensch eigentlich erleben kann. Und ich möchte nochmal auf einige Sachen eingehen. Dieser Mensch hatte keine Kleider. Und jetzt auf einmal sagt die Bibel, er war plötzlich bekleidet. Ich möchte mal einen Vers vorlesen aus Sacharja 3, Vers 3. Hör mal genau zu. Siehe Herr, ich nehme deine Sünde von dir und ich lasse dir Feierkleider anziehen. Das hat Jesus Christus mit diesem Menschen gemacht. Er hat die Sünde weggenommen. Er hat die Macht des Teufels, er hat die Macht der Gebundenheit, er hat die Macht der Sünde im Leben dieses Menschen zerstört. Und der Mensch, der nackt war, der Mensch, der nackt und bloß vor Gott gestanden hätte, bekommt von Jesus Christus die Feierkleider angezogen. Er bekommt die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugesprochen. Weiter steht, er saß vernünftig vor den Füßen Jesu. Dieses Wort vernünftig bedeutet bei gesundem Verstand sein, angemessen denken. Das war etwas, was er vorher nicht konnte. Dieser Typ war besessen und ich glaube, keiner von euch glaubt, dass er besessen ist und das ist auch gut so. Aber ich möchte einfach mal dieses Radikale gegenüberstellen. Er war nicht bei klarem Verstand, er war besessen, er war total weg. Er war etwas, was wir sagen würden, absolut psychisch krank. Und er hat eine Begegnung mit Jesus Christus und die Bibel sagt, er kommt wieder zu klarem Verstand. Dieser Mensch hat ein neues Herz bekommen, dieser Mensch hat die Kurve gekriegt. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen von Menschen, die ich mal kennengelernt habe, die auch die Kurve bekommen haben. Ich kenne einen Menschen persönlich, hat ein total kaputtes Leben gehabt, ist im Gefängnis gewesen, dann hat er irgendwann mal danach wieder eine Bank überfallen und auf einmal hat er eine Begegnung mit Jesus Christus. Und weißt du, was dieser Mensch gemacht hat? Der hat seine Klamotten gepackt, der ist zur Polizei gegangen und er hat gesagt, Jesus Christus hat mir alle Sünde vergeben, er hat alles bekannt, was er getan hat und er ist für Christus, weil er eben das bekannt hat, was er getan hat, ins Gefängnis gegangen. Und dieser Mensch hat ein völlig neues Leben bekommen. Mein Arbeitskollege aus der Schweiz kannte einen, der war 30 Jahre heroinabhängig. 30 Jahre heroinabhängig. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du sowas von gebunden bist, dass du aus eigener Kraft niemals rauskommst. Und dieser Mensch, Renzo heißt er, hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Und weißt du, was Jesus Christus aus seinem Leben getan hat? Er hat ihm völlig neues Leben geschenkt. Er hat die Macht der Sünde in seinem Leben zerbrochen. Er hat eine neue Kreatur aus ihm geschaffen. Und dieser Mensch, den ich gerade in der Bibel erwähnt habe, ich möchte mal einige Vergleiche ziehen. Er konnte in keinem Haus bleiben und nun will er bei Jesus bleiben. Er hatte keine Kleider an und nun hat er das Kleid der Gerechtigkeit. Er suchte den Tod und er fand das Leben in Jesus Christus. Dieser Mensch hat die Kurve gekriegt. Wenn du mit Tempo 200 auf eine Kurve zufährst und du weißt genau, du schaffst es nicht, dann überlegst du, was du tun musst. Und du weißt genau, wenn du es nicht schaffst, dann wirst du durch die Leitplanke fahren, du wirst den Abhang runterstürzen und es kann sein, dass du stirbst. Und ich möchte dir jetzt mal sagen, wenn du die Kurve in deinem Leben nicht kriegst, ganz bewusst zu Jesus Christus, dann wirst auch du den ewigen Tod sterben. Und das ist unangenehm für mich, wenn ich das sage. Aber da musst du dich bei Gott beschweren, weil er das Wort Gottes eben gegeben hat. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich wünschte, den ganzen Tag über die Liebe Gottes zu predigen. Ich wünschte, den ganzen Tag von Gebetserhörung zu erzählen. Ich wünschte, den ganzen Tag immer nur die positiven Sachen aus der Bibel zu sagen. Aber das hat Jesus Christus auch nicht gemacht. Aber Jesus Christus hat die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit ist, wenn ein Mensch keine klare Bekehrung zu Christus erlebt, dann wird dieser Mensch auf ewig verloren gehen. Und du kannst heute diese Begegnung haben. Du kannst heute genauso wie dieser Mensch vernünftig bekleidet bei klarem Verstand zu den Füßen Jesu sitzen. Es kann sein, dass du sagst, mein Leben ist nicht so krass, mein Leben ist eigentlich ganz okay und ich kann mich mit diesem Menschen nicht vergleichen. Das ist gut, dass du das nicht kannst. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn du diese Kurve nicht kriegst, dein Leben mit Gott zu bereinigen, dann wirst du einmal auf ewig sterben und das ist etwas, was kein Mensch sich wünscht. Aber das Schöne ist, dass Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das Schöne ist, dass er zu dir sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Das Schöne ist, dass er dir heute das ewige Leben schenken kann. Und das Schöne ist, dass er dich noch heute von jeder Gebundenheit freimachen kann. Aber die Entscheidung trägst du bei dir selber. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Ich weiß nicht, was du von heute mitnimmst. Es kann sein, dass du nach Hause gehst und sagst, es war nichts für mich. Ist okay, ist deine Sache. Aber es kann sein, dass du hier sitzt und sagst, doch irgendwie meine ich, dass Gott mich angesprochen hat. Irgendwie meine ich, dass ich doch noch irgendwo eine Kurve kriegen muss. Und das kannst du heute haben. Wir werden das jetzt so machen, wie wir das die Tage gemacht haben. Ich bitte mal die Gemeinde aufzustehen. Und ich bitte die Band jetzt auch nach vorne zu kommen. Und wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Und während wir dieses Lied hören, werde ich durch diesen Gang gehen und da vorne links ist eine Tür und ich werde dort runter in den Keller gehen und ich werde in einem Raum auf dich warten. Und du musst dieses Lied nicht abwarten. Du kannst hinterherkommen. Du kannst diese Kurve kriegen. Du kannst heute noch zu Jesus Christus. Und falls du das gar nicht so verstanden hast, was ich heute gesagt habe, aber du weißt, dass irgendwas Wahres dran ist, dann darfst du auch runterkommen und ich werde dir das Ganze noch erklären. Und ich möchte auch noch etwas sagen, was ich jeden Abend sage. Schäm dich nicht, aus der Reihe zu gehen und dort hinunterzukommen. Weil Jesus Christus sich für deine Sünde auch nicht geschämt hat. Ich bitte jetzt, dass wir das Lied hören und während des Liedes werde ich dann runtergehen.